Dankeschön. Ich will dein Anbeter sein und ich lade dich herzlich ein, komm in die Gegenwart Gottes, komm zur Quelle, komm zum Original, komm zum Ursprung und genau das ist, was wir wollen. Ich denke, was Petrus einmal gesagt hat, wir sind nicht klugen Fabeln, Märchen, Legenden, Sagen gefolgt, sondern wir haben selber gesehen, wir haben selbst betastet, wir haben selbst erlebt, wir haben selbst das alles gesehen und deshalb bezeugen wir, was wir gesehen, gehört und betastet haben. Komm zum Original, komm zu der Quelle, komm zum Ursprung der Dinge. An der Quelle, da ist das Wasser genießbar. An der Quelle. Und der Teufel hat im Laufe der Geschichte, der Kirchengeschichte, so viel Mist verbreitet und so viel Gülle hineingeschüttet und so viel Unsinn in der Christenheit hineinfließen lassen, so das dunkle Mittelalter, wenn ich daran denke. Dann kam die Reformation, Gott hat immer mehr und mehr Licht gegeben, aber wir sind immer noch nicht an der Quelle. Wir sind auf der Suche nach der Wahrheit. Und die Wahrheit ist es, was uns frei macht. So, nur an der Quelle gibt es frisches Wasser. Ich lade dich ganz herzlich ein zu den nächsten Gottesdiensten hier im Haus. So, das nächste Thema wird sein, morgen lebe nach der Gebrauchsanweisung Gottes. Immer nach der Dienstanweisung Gottes, wie Gott befohlen hat. Weißt du, wir kommen zur Welt ohne Gebrauchsanleitung. Wir sind geboren und unsere Eltern haben einfach nach dem Instinkt gehandelt. Er versucht, den Kerl oder das Mädel so nett wie möglich zu behandeln, groß zu ziehen. Aus manchen ist was geworden, aus den anderen ist nichts geworden. Also ohne Gebrauchsanleitung sind wir geboren und wir müssen jetzt selber finden, was ist der Sinn der Sache. Und Gott hat mir eine Botschaft gegeben. Also lebe nach der Gebrauchsanweisung Gottes. Und die Gebrauchsanweisung Gottes ist die Salbung des Heiligen Geistes. Wenn wir das haben, dann sind wir gelehrt, dann leben wir nach einem anderen Instinkt als Vater und Mutter. Oder, ja, das Baby, jetzt braucht es Windeln, jetzt muss das und das und das und das. Nein, wir werden geleitet von innen her, von Gott, von der Bibel und vielen anderen Dingen. Am Sonntag geht es wieder weiter, also Fortsetzung von den Gebrauchsanweisungen. Erlebe die Führung Gottes, wie Gott einen führt. Gott führt jeden individuell, anders als du denkst, anders als du planst. Der Mensch denkt und Gott lenkt. So, Gott ist der, der Kriege steuert. Gott ist derjenige, der das Schicksal der Menschen in seiner Hand hält. Und wir werden von Gott geführt. Erlebe die Führung Gottes. Und ich werde einige Beispiele bringen, wie Gott heute noch im 21. Jahrhundert Menschen führt. Nächsten Mittwoch, so Gott will und wir leben, werden wir das Thema behandeln. Lass los die alten Geschichten. Das, was dir passiert ist, was dir widerfahren ist, was du falsch gemacht hast, deine Fehler, so deine Dinge, die du versaut, vermurkst und markst hast, lass los, löse dich von deiner Geschichte. Gott will dir eine neue Biografie geben, ein neues Leben. So, all das ist die gleiche Richtung, nur mit anderen Worten. Nur an der Quelle hast du frisches Wasser. Ich werde nie vergessen, meine Eltern hatten einen Bauernhof in Niederbayern am Berg, so Hang, und wir hatten Quellwasser. Wir mussten da nicht Wasserleitung von irgendwo uns Wasser holen. Nein, wir hatten aus der Quelle, frisch aus dem Berg. Und das Wasser das schmeckte anders als das andere Wasser. Quellwasser schmeckt anders als Leitungswasser oder Wasser aus einem Brunnen oder abgestandenes Wasser. Es ist ein fließendes Wasser. Komm zur Quelle. Je weiter man von der Quelle weg ist, desto mehr Beimischungen gibt es, Vermischungen und Vermengungen mit allen möglichen Zeugs. Fließt das mit rein und jenes fließt rein, das sind mehr negative Einflüsse, das Wasser ist nicht mehr rein. Und was glaubst du, wie viel Giftstoffe wir in unser Leitungswasser haben? Antibiotika, was die Leute alles im Klo schütten und so, das geht alles ins Wasser und das nehmen die Leute auf und die wundern sich, dass wir resistent sind gegen manche Medikamente und diese Dinge nicht mehr so funktionieren. Warum? Das Wasser ist nicht mehr sauber. Und nichts geht über gutes, gesundes Wasser, frisch aus der Quelle. Und ich möchte, dass du die Quelle anzapfst heute. Lade dich herzlich ein. Lass uns zurückgehen zu den Ursprüngen. Da, wo der Glaube begann. Da, wo Gott das Fundament gelegt hat. Da, wo sich der Herr offenbart hat. Und je weiter die Menschen von Babel, vom Garten Eden wegkommen, desto verzerrter ist das Bild Gottes. Die einen, die meditieren, und die Buddhisten und Hindus denken, die sind die eine Richtung, Richtung Osten gegangen. Die Richtung Westen gegangen sind, das sind die Moslems, das sind die Juden, das sind die Christen und so weiter. Die haben ein anderes Gottesbild. Und je mehr wir weggehen von Ursprung, das, was Adam und Eva im Paradies erlebte, und die Überlieferung verloren ging, das Echte, desto mehr Unsinn, desto mehr Verdrehung ist da, desto mehr ist das Bild Gottes verfälscht. Und guck mal, die Israeliten, die wussten in Ägypten nicht, wie Gott heißt. Die hatten keine Ahnung von Gott. Die waren gläubige Menschen aus Ur in Chaldea ausgezogen, aber die hatten kein Gottesbild. Bis Gott sich Moses offenbarte und sagte, ich bin der daseinende Gott, ich bin der ich bin und so weiter. Und Gott musste sich neu offenbaren. Und Gott hat sich auf mancherlei Art und Weise wieder in Jerusalem, in Judäa, in Palästina sich offenbart. Aber erst durch Jesus haben wir die volle Gottesoffenbarung und Gottesbewusstsein bekommen. Erst durch Jesus. So, Gott hat sich der Menschheit mehr und mehr offenbart. Und das nicht auf einmal. Dem Abraham hat er sich ein Stück weit offenbart. Dann dem Isaak, dann dem Jakob und dann durch die israelitische Geschichte. Mehr und mehr hat er sich offenbart. Und zuletzt durch Jesus Christus. Lob und Dank. In Jesaja Kapitel 2, Vers 3. Da heißt es hier über das Wort Gottes und wir werden uns Gedanken machen, wie offenbart sich Gott, wie spricht Gott zu uns. In Jesaja 2, Vers 3, viele Völker werden einmal sagen, kommt, lasst uns auf den Berg des Herrn gehen oder zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir wandeln auf seine Steigen. Denn von Zion wird die Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Lasst uns gehen hinauf zum Berge Gottes. Was für Berg ist das? Das ist nicht Berg Sinai, das ist der Ölberg, das ist Golgatha, auch ein Hügel. Und das ist auch dann die Bergpredigt, wo Jesus die Predigt gehalten hat. Und auch der Berg Zion. Berg Zion ist ein kleiner Hügel vor Jerusalem, vor dem Tempel. Dort war der Söller, dort wurden die Menschen erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und von dort wird das Wort des Herrn ausgehen. Und ist ausgegangen. Manche Leute denken ja von den Juden, nein. Vom Zion geht das Wort aus, durch Jesus Christus, durch den Heiligen Geist. Wort des Herrn, das ist das Evangelium, die gute Nachricht. Und die gute Nachricht ist eins, es ist vollbracht. Halleluja. Es ist getan. Jetzt kannst du nach Hause gehen. Die Weisung im Neuen Testament, das ist Gnade und nicht Gesetz. Du sollst. Nein, und das Urchristentum. Und meine Botschaft, die ich heute Abend habe, lass uns zurück so nah wie möglich an das Urchristentum herankommen. Nicht so weit wie möglich weg. Nein, lass uns suchen, wie haben die ersten Christen Gott gedient? Wie haben sie gebetet? Wie haben sie sich versammelt? Was haben sie getan? Und dazu müssen wir die Apostelgeschichte lesen. Die Apostelgeschichte ist nicht einfach nur Geschichte, sondern ist das Muster, das Beispiel. So wollte Gott seine Gemeinde haben. Wie die ersten Christen, wie die Gemeinde damals war, nach dem Willen Gottes. Bevor dann die jüdischen Leute kamen und sagen, ja guck mal, die kriegen mehr Suppe als die. Und dann gab es diese Spaltung und Trennung. Sie waren ein Herz und eine Seele. Das war die ersten Christenschar. Und dann kam der Teufel. Und du siehst, dann kam Spaltung. Normalerweise Erweckungen, die dauern meistens 3 Jahre und dann ist alles vorbei. Dann kommt das Menschliche. Die fangen an zu organisieren, Kirche zu bauen. Dann fangen sie einen Verein zu gründen und so weiter. 3 Jahre wirkt der Heilige Geist so, da ist alles frisch, da ist alles spontan, da ist alles inspirierend, motivierend und dann kommt die Routine und dann wird alles geregelt. Dann kommen die Dogmen, die Satzungen, die Gesetze, Vorschriften und, und. In der Urgemeinde wird uns gezeigt, wie man wahrhaft Christ ist. Sie hatten alles gemeinsam. Sie waren täglich beieinander. Sie brachen das Brot in den Häusern hin und her. Apostelgeschichte 2. Und sie lobten Gott und sie haben alles mit Danksagung empfangen. Sie waren für alles dankbar. So, in der Urgemeinde und der Apostelgeschichte sehen wir, wie man als Christ lebt, wie man wandelt als Christ, wie man Jesus versteht und Jesus umsetzt praktisch. Gold und Silber habe ich nicht, aber das, was ich habe, das gebe ich dir. Also die ersten Christen, die waren nicht auf Geld und Gold und Äußerlichkeiten besessen. Nein, sie haben nichts gehabt, aber sie haben Jesus gehabt. Sie kannten Jesus und man konnte ihnen alles möglich vorwerfen. Sie sind dumm, ungelehrt, einfach und dergleichen, aber man kann ihnen nicht verleugnen, sie waren mit Jesus. Sie kannten Jesus aus dem FF, Urchristentum. Wir wollen da zurück. Sie haben Jesus verstanden, sie haben Jesus gedient. Jesus war für sie ein und alles. Sie haben für Jesus alles gegeben, auch gelitten. Auch die Gemeinde wurde zerstört und wurde verfolgt, weil sie von Jesus nicht lassen konnten, wer Gott wirklich dient. Und wir sehen also, wie der Weg des Gottesdienstes ist, was der Ursprung der Dinge ist. Denk nicht, dass wenn du Jesus dienst, dass alles dir zufliegt und alles perfekt und vollkommen ist. Nein, du wirst einsamer und einsamer und einsamer. Wenn du Gott dienst, wirst du ganz allein am Schluss dastehen. Du wirst von allen verlassen, von niemandem mehr verstanden. Du wirst nicht mehr ernst genommen. Das waren auch die ersten Christen. Nur bei den Gläubigen waren die Apostel angesehen. Aber in der Welt draußen, was sind das? Ungebildete, einfache Leute. Wenn du Gott dienst, stehst du plötzlich irgendwie allein und musst allein für Gott kämpfen. Gold und Silber haben wir nicht, aber das, was wir geben, das möchten wir weitergeben. Die Welt versteht einen nicht mehr. Sogar die guten christlichen Freunde verstehen einen nicht mehr. Auch das gehört dazu, zur Urgemeinde. Du wirst nicht verstanden, aber du verstehst Gott. Und weil du Gott verstehst, versteht die Welt dich nicht mehr. Weil du einen anderen Geist hast, eine andere Ausrichtung. Wer Gott dient, wer Gott ernst nimmt, der ist allein. Ich denke nur den Apostel Paulus später, der gehört auch noch zur Urgemeinde. Als der letzte Typ der Urgemeinde gehört. Sie haben mich alle verlassen. Demas hat die Welt lieb gewonnen. Der ist wieder in die Richtung gegangen. Ich bin allein übrig geblieben. Und dann leiden für Jesus. Auch das gehört zu Urchristentum. Nicht nur, dass ich die Segnungen genieße. Nein, ich werde einsam. Aber ich bin bei Gott. Gott ist bei mir. Und ich verkrafte alles. Wir haben diese Tage, Mittwoch, glaube ich, war das, habe ich kurz den David gestreift. Weißt du, wenn du Gott dienst, du wirst von anderen Leuten mit Dreck beworfen. So wie dieser Nachkomme Sauls, der wurde mit Dreck bombardiert, den David hat man mit Dreck beworfen, obwohl er schon flieht, obwohl er schon leidet, obwohl er Probleme hat und so weiter. Da wird er noch beschimpft, verflucht, gekränkt, beleidigt. Du Hund, du Bluthund. Wer Gott dient, der wird von der Welt nicht mehr verstanden. Also das gehört zum Urchristentum. Welt, das meine ich das System, das meine ich das Äußere, die Wirtschaft. Sie haben alles verkauft, haben alles in der Gemeinde zur Verfügung gestellt, zur Ausbreitung des Evangeliums. Sie hatten ein Herz für die Gemeinde, für die Sache Gottes. Sie lebten dafür. So, wer Gott dient, der versteht die Welt selbst auch nicht mehr. Nicht nur, dass die Welt ihn nicht versteht, sondern er versteht die Welt auch nicht mehr. Er sagt, ich mache doch nichts falsch. Ich beleidige niemanden, ich kränke niemanden, aber die mögen mich nicht. Warum auch immer. Und es bleibt dir komisch und merkwürdig und sonderlich, befremdlich. Die mögen mich nicht. Ich bin doch so lieb. Ich unterstütze sie, ich helfe ihnen, ich diene ihnen. So, was ich hier predige, was ich heute rüberbringen möchte mit Gottes Hilfe, ist nichts für Anfänger. Ich möchte dich einladen, wenn du Anfänger bist und am Anfang stehst, dann kannst du dich informieren. Das kommt noch auf mir zu. Das erwartet mich. Ich sage dir die Wahrheit ohne Schminke, wie es einem ergeht, wenn jemand Jesus ernst nimmt. Solange du Jesus nicht ernst nimmst, bist du ein netter Kerl. Angesehen, weißt du, alle respektieren dich. Du kannst von allem reden. Du kannst von Gott reden, vom Allah reden, von Buddha reden, von allen möglichen Menschen reden. Aber rede über Jesus, dann gehen gleich Jalousien runter. Wollen wir nicht. Wer Jesus nachfolgen will, und ich sage dir die große Wahrheit, der muss zuerst sterben. Er muss zuerst mal sterben. Weißt du, allem absagen. Wer nicht absagt, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Das ist Urchristentum. Der muss sein Ego kreuzigen. Sein altes Leben loslassen, das bisherige loslassen, was er alles gehabt hat. Judentum, Heidentum, Christentum, Faschismus, Nationalismus, Rassismus, alles muss man loslassen. Dann muss am Schluss nur noch dastehen, ich bin für Gott, für Jesus. Die bisherigen Einstellungen, weißt du, du wirst jetzt neu eingestellt, wenn du zu Jesus kommst, die Gebrauchsanleitung, neu eingestellt. Wenn du mit Jesus anfängst, wirst du, wenn man so ein modernes Instrument heute kauft, Handy oder was es ist, und du hast dich vermurkst, dann kannst du einen Knopf drücken auf Betriebseinstellung. Und du wirst jetzt durch die Gnade Gottes auf Betriebseinstellung eingestellt, wenn du dich bekehrst und mit Glauben ernst machst, mit Jesus ernst machst. Wer Jesus nachfolgt, der muss zuerst einmal sich von seiner Vergangenheit lösen, seine Geschichte, von seinen ganzen Wasserleitungen, wo er Wasser bezogen hat. Jetzt ist er abhängig von Gott. Und Gott sagte, wenn ihr Israeliten, wenn ihr in das gelobte Land reinkommt, da ist es nicht so, wie es in Ägypten ist. Da, wenn ihr für euren Garten Wasser gebraucht habt, habt ihr eine Schleuse aufgedreht und dann Wasser zugeleitet. Oder gepumpt oder was auch immer ist. Nein, ihr seid im gelobten Land jetzt abhängig von dem Früh- und dem Spätregen. Weißt du, was das bedeutet? Die Gnade Gottes von oben. Und das ist nicht mehr selbstverständlich. Weißt du, wenn du Jesus nachfolgst, du musst dich von deinen ganzen Wasserpfützen trennen, wo du da geschlürft hast und deine Seele da versucht hast zu erquicken, von deiner alten Tränke. Du musst dich von diesen alten Brunnen dich trennen und erst zu dem Brunnen kommen, wo lebendiges Wasser fließt. Quellwasser. Deshalb, Gott klagt einmal in seinem Wort, mich verlassen sie und machen sich löchrige Brunnen, die doch kein Wasser geben. Mich verlassen sie. Nur so kommt man zur Quelle, wenn man das alles zurückgelassen hat. Ich suche lebendiges Wasser, Quellwasser. Da ist ein Geschmack. Wenn du mal so Quellwasser geschmeckt hast, du willst es andere nicht. Das ist ja Abwaschwasser. Das schmeckt gar nicht. So, ich lade dich ein, komm zur Quelle. Man muss eine tiefe Sehnsucht nach der Wahrheit haben, ein Verlangen. Ich will das Echte. Ich habe die Schnauze voll von oberflächlichen Dingen, von Theater, von alles mögliche, zu Schaustellen, Dinge, sich profilieren. Ich möchte das echt, ich möchte erquickt werden. Psalm 42 von Vers 2. Da ist eine interessante Geschichte. Wie ein Hirsch schreit nach Wasser, so schreit meine Seele nach dem lebendigen Wasser. Die Tatsache ist, der Hirsch steht am Wasser. Und er will nicht irgendein Wasser haben, er will lebendiges Wasser haben. Fließendes Wasser, nicht abgestandenes Wasser. So, der schreit nach Wasser. Man muss süchtig nach Gott werden. Süchtig, wie ein Rauschgiftiger. Da vorne um die Ecke, wenn ich morgens zum Gottesdienst, sonntags morgens zum Gottesdienst fahre, da stehen sie ganze Kolonne und warten schon auf die Dealer, die kommen, die Stoff verkaufen. Rauschgift. Die stehen schon. Und die Straße ist voll und die sind ganz nervös und gucken, wenn dein Auto einbiegt, kommen jetzt die Dealer. Süchtig. Wir sollten süchtig nach Gott sein und auf Gott sein, wie der Hirsch. Psalm 42. Wie der Hirsch lechzt, verlangt, giert, sich sehnt, so sehnt sich meine Seele, Gott, nach dir. Nicht nur im Gottesdienst, ich will eine Predigt hören, nein, ich will Gott erleben, ich will Gott erfahren, ich will durchbrechen. Ich will den Saum seines Kleides berühren, seine Herrlichkeit erleben. Ich möchte den wahren Gott finden. Nicht nur den Gemeindeherrgott oder irgendwelchen Kirchenherrgott oder irgendeinen Heilige, nein, ich will Gott begegnen, persönlich Gott begegnen. Und das ist, was deine Seele erst befriedigt. Alles andere ist nur Götzendienst. Ich will den Pastor hören. Du musst nicht wegen mir hierher kommen. Ich will Jesus begegnen. Ich möchte Jesus berühren. Die Seele will kein Punschwasser. Weißt du, wo schon alle möglichen Geschmäcker drin sind und Gerüche. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Und da geht's weiter. Nicht nach irgendwelchen Gott. Nicht nach dem Gott der Juden, der Pharisäer, der Schriftgelehrten, der Theologen. Nicht nach dem Gott der Religiösen, den Scheinheiligen. Nicht nach dem Gott der Moslems. Jeder hat so seinen Herrgott. Aber diesen Gott will dieser Dichter hier nicht. Er will den lebendigen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Der, auf den man sich verlassen kann. Den man anrufen kann. Und der antwortet, der reagiert. Man will diesen lebendigen Gott haben. Also die Hindus, die haben eine ganze Menge Götter. Oder auch in anderen Religionen, da gibt es so, jeder zu seinem Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Wir möchten nicht nur von Hören und Sagen was erleben. Ich will den lebendigen Gott erleben. Komm doch zur Quelle, zum Ursprung. Nicht mal, dass man erzählt, weißt du, liebe Gott ist wunderbar, der Heiland ist herrlich, oh, auf den kann man sich verlassen. Nein, du musst selber es erleben, damit du es nachher sagen kannst wie ein Hiob. Und der Hiob hat Gott erlebt. Und man erlebt Gott anders als in der Kirche, in der Religion, in der Bibelstunde oder im Hauskreis oder sonst noch wo. Weißt du, der Hiob hat Gott erlebt, auf ganz drastische und dramatische Art und Weise. Und dann sagte er, jetzt, nachdem ich das alles durch habe, ich habe von dir bisher nur vom Hören und Sagen vernommen, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Du kannst hart zuschlagen. Du nimmst einem alles weg. Am Schluss stehe ich blank wie eine Leiche und kratz So ist Hiob sich vorgekommen, als Halbtoter. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, das war das Einzige, was ihm übrig geblieben ist vom Gott. Da ist kein Geld, kein Kamel, kein Rind, kein Haus, kein Kind, nichts ist da übrig geblieben. Alles wurde ihm weggenommen und da hat er Gott erlebt. Und jetzt weiß ich, wie Gott aussieht. Gott ist ein verzehrend Feuer. Nicht so der liebe Heiland und wie seine lieben Kindlein. Weißt du, diese Heilandschristen, die haben sich so gewöhnt, doch der Heiland ist so süß. Nein, der Herr ist ein verzehrend Feuer. Und da möchten wir zu diesem Ursprung kommen, hinein, dahin kommen, dass wir vor Gott stehen. Ich kann es nicht anders. Zieh deine Schuhe aus, Moses. Das ist, was Gott von uns dann erwartet plötzlich. Willst du Gott begegnen? Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? So viele Menschen, die wollen zur Wahrheit, aber die sind nicht bereit, den Preis zu bezahlen. Was hat Jesus einmal zu Petrus gesagt? Wenn du dich mal bekehrst. 3 Jahre lang tippelt der Kerl mit Jesus. Ist in der Versammlung, jedem Gottesdienst. Hört sich die tollsten Botschaften und Predigten an. Und dann sagt der Heiland zu ihm, wenn du dich mal bekehrst. Und weißt du, was er sich bekehrt hat? Als er dort bei dem Mädchen zusammenbrach und sich umdreht und bitterlich weint und rausgeht. Da hat er sich bekehrt. Da hat er gemerkt, du, auf mich ist kein Verlass. Auf mich kann sich kein Mensch mehr verlassen. Nicht mal der Herr Jesus. Wann werde ich dein Angesicht schauen? Und dann kommt der Heiland ihm gegenüber, da ist der auferstanden und sagt, Petrus, hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Und noch das dritte Mal. Und dann weint er wieder und sagt, ja Herr, du weißt alles, dass ich dich lieb habe, dass ich dich gerne lieben möchte und manchmal nicht schaffe. Dieser Dichter hier, er will das Angesicht Gottes schauen, mit Gott selber reden, ohne Priester, ohne Mittler, ohne irgendwelchen Medium, ohne irgendwelche Stellvertreter, ohne Bücher und Kommentare. Er will mit Gott selber reden. Lies mal weiter, wie es dort heißt. Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht. Man sagt täglich, wo ist nun dein Gott? Hast du nicht sowas auch schon bei dir gehört? Deine Mitnachbarn, Freunde, Verwandte? Also jetzt bist du krank, wo ist denn dein Gott? Jetzt bist du pleite, wo ist denn dein Gott? Jetzt bist du arbeitslos. Ja, wo ist denn dein Gott? Wo hilft er dir? Bist ja so fromm. Wo ist dein Gott? Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht in der Gemeinde. Verstehst du, da wirst du gekränkt, beleidigt, mit Dreck beworfen. Wo ist dein Gott, der für dich streitet und für dich sich rächt und dich verteidigt? Und dann geht es weiter hier. Daran will ich denken und ausschütten mein Herz bei dir, bei mir selbst. Selbstgespräche bei mir selbst. Ich will mein Herz ausschütten. Wie früher es alles so war, als wir in diese großen Schar als Pilger zum Hause Gottes gingen, als man dort so frohlockte und dankte und so weiter. Wie war es am Anfang, als ich noch Kind war und mit meinem Vater zum Gottesdienst ging? Verstehst du, als Pilger nach Jerusalem, wie war es, haben wir gesungen, geklatscht? Wie war, weißt du, wenn es nicht mehr ging, dann Halleluja! Und es ging schon wieder. Verstehst du, am Anfang, wie war die erste Liebe? Wie war es in dieser Schar, als wir so dankten und lobten und priesen und Gott feierten? Und dann, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Verstehst du, wirst so provoziert, herausgefordert, wo ist dein Gott? Verstehst du, ihr rennt in der Kirche, in der Gemeinde, im Gottesdienst, und was ist? Kommt genauso gleich raus, wie ihr reingekommen seid. Da ist nichts passiert. Lass uns ganz ehrlich sein. Verstehst du? Der Gideon, er fragte sich selbst, als der Herr ihn rief und sagte, du Gideon, du streitbarer Held. Dann sagte, wo sind die ganzen Geschichten, die unsere Vorfahren erzählt haben, wie sie durchs Rote Meer durchgezogen sind, wie sie in der Wüste versorgt wurden, wie der Herr für sie gestritten hat, wie Jerichos Mauern fielen. Wo ist dieser Gott? Jetzt sitzen die Midianiter draußen und holen unsere Ernte ab. Und diese Frage, wo ist mein Gott? Wo ist Jesus? Wo ist der Gott der Bibel? Und wir sollten wieder dahin kommen, dass wir nicht irgendeinen Herrgott suchen, sondern den Gott der Bibel, der sich hier offenbart hat, einem Abraham, Isaac und Jakob. Dieser uralte Gott, den der Henoch erlebte, der Noah erlebte und Hiob erlebte. Diesen uralten Gott, der einem wunderbar begegnet. Wann werde ich dein Angesicht schauen? Und dann sagt der Dichter hier weiter: Mein Gott, betrübt ist meine Seele in mir. Und weißt du, wir kommen zum Ursprung, wenn wir betrübt sind. Nicht happy. Halleluja. Nein, wenn wir sagen, wo ist mein Gott? Warum lässt er mich hängen und durchhängen? Ich bin schon fast vertrocknet, verdorrt. Wo werde ich hinkommen? Und darum denke ich an dich im Land, am Jordan und am Hermon und da, was am Gebirge Missa passierte. Ich denke, was damals dort passierte. Warum passiert das hier bei mir nicht und bei uns in meiner Familie? Verstehst, da liest du Zeugnisse, woanders bekehren sich die Leute am laufenden Band, manche Familien werden gerettet, massenweise. Und bei mir laufen sie alle weg. Will keiner mich hören? Glaubt niemand? David hat Heimweh, oder der Dichter hier, hat Heimweh nach Gott. Er kommt sich vor, als wenn er im Ausland wäre. Wie ein Fremder, wie ein Hinausgestoßener, so kommt er sich vor. Mister, das ist die Stelle, wo der Jordan entspringt, diese fünf Quellen Jordans. Da, wo oben der Pan-Gott residiert. Das ist diese Stelle, wo er sagt, ich denke an Missa. Ich denke an die Stelle, ich stehe hier. Und dort stand er als Hirsch, der nach Wasser leckste und das Wasser verlangte. Aus welcher Quelle soll ich jetzt trinken von diesen fünf? Zwischen Hermon und den Golanhöhen und dem Jordangraben. Dort steht der Beter. Und sucht, Herr, mich verlangt's nach dir. Und dann singst du, er ist Herr, er ist Herr, er ist Herr, er ist Herr. Jedes Knie muss sich beugen, jede Zunge muss bekennen, dass er ist Herr. Und wo ist das? Verstehst du, will provozieren. Die Weisen suchten Jesus in Jerusalem und wurden bitter enttäuscht. Und wir suchen auch manchmal Jesus in der Religion, in der Sekte, in der Kirche, in der Gruppe, in der Philosophie, in der Theologie. Der Kämmerer, was hat er gemacht? Er kam nach Jerusalem, kauft sich ein teures Buch, die Jesaja-Rolle, liest und versteht gar nichts, bis ein Gesalbter Gottes kommt, dieser Philippus, und sagt, verstehen Sie auch, was Sie lesen? Philippus, geleitet vom Heiligen Geist, bringt ihn an die Quelle. Und dann sagt er, da ist Wasser. Da ist Wasser. Was hindert's mich? Verstehst? Plötzlich geht ihm ein Licht auf. Was hindert's mich, dass ich mich taufen lasse? Plötzlich gehen seine Augen und seine Ohren, sein Mund auf und er springt ins Wasser, lässt sich taufen, weil er verstanden hat, um was es geht. Solange einem das Herz und die Augen und die Ohren nicht geöffnet worden sind, bleibt man durstig. Mich verlangt's nach dir, oh Gott. Und unsere Augen sollen geöffnet werden. Gott ist gegenwärtig, auch wenn wir ihn nicht sehen, auch wenn wir ihn nicht verstehen, auch wenn wir nichts von ihm fühlen. Er ist gegenwärtig, auch wenn der Teufel uns in Frage stellt, ja, wo ist dein Gott? Und dann Teufel meine ich deine ganzen Verwandten. Wo ist jetzt der Gott der Bibel, an dem du da glaubst? Weißt du, solange bleibt man religiös, solange die Augen zu sind, Ohren zu sind, Augen zu sind, solange durstet man. Man wird höchstens religiös und fanatisch, extrem. Ein Eiferer wie Saul von Tarsus. Der eiferte, er suchte. Er hat beim Gamaliel studiert, seine ganze jüdische Tradition, Pharisäer von Pharisäern war er. Er suchte, bis ihm Jesus begegnete. Das ist der Ursprung. Komm doch zur Quelle. Komm zum Ursprung. Uns muss Jesus selber begegnen. Du kannst Jesus suchen. Du wirst lange suchen und der Teufel wird dich verführen bei der ganzen Suche. Der wird sagen, komm zu uns, komm zu uns. Komm zu uns und da wirst du überall eingeladen, bloß nicht dort, wo du hin solltest. Du musst von Gott draufgestoßen werden. Saul, Saul, warum verfolgst du mir? Oder wie Petrus, wenn du dich mal bekehrst. Weißt du, wir müssen von Gott bekehrt werden, sonst sind wir verkehrt. In aller Liebe. Du willst dich bekehren. Weißt du, du kannst dich nicht bekehren. Es muss Gottes Stunde kommen, Gottes Gnade muss kommen, Gottes Feuer muss fallen. Wir müssen zum Ursprung zurück. Die haben in Jerusalem gewartet, 10 Tage, bis der Heilige Geist kam. Die konnten nicht bestimmen, jetzt, am 3. Tag. Da passiert ja alles am 3. Tag. Aber am 3. Tag soll der Heilige Geist kommen. Nee, der kam da auch nicht am 7. Tag. Der kam erst am 10. Tag, als sie einmütig beieinander waren, als sie reif waren, als sie soweit waren, fiel der Heilige Geist und sie wurden erfüllt. Und sie platzten aus sich raus. Weißt du, solange wir noch nicht Gott begriffen haben, Gott erfasst haben, sind wir blinde Eiferer. Und ich verstehe die ganzen ISIS-Leute, die Moslems im Irak und Syrien oder wo auch immer die sind. Sie sind politische Eiferer, Zeloten, was bei den Juden war. Aber Gott muss uns das Herz auftun. So wie er der Lydia in Philippi das Herz aufgetan hat. Und Gott, der Herr, tat das Herz der Lydia, dieser Purpurkrämerin, auf. Sie war am Wasser. Weißt du, Philippi war eine Stadt, eine große Stadt, aber sie hatte keine Synagoge. Also das jüdische Leben war dort sehr mau. Und deshalb waren die Frauen dort am Wasser. Apostelgeschichte 16. Dort war eine gottesfürchtige Frau. Solange Gott uns das Herz nicht auftut, wir sind gottesfürchtig. Respekt vor dem Herrgott. Ich sündige nicht, mach keinen Fehler. Eine gottesfürchtige Frau mit Namens Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira. Sie hörte zu. Und da heißt es, da tat der Herr das Herz auf. Auch in der Predigt, du kannst zuhören, aber der Herr muss dir das Herz auftun. Den Glauben schenken. Aha. Dieses Aha-Erlebnis können wir nicht fabrizieren. Wir bezeugen, der Heilige Geist überzeugt. So, wie lese ich da weiter? Da tat der Herr das Herz auf, so dass sie darauf Acht hatte, was Paulus geredet hatte. Und du weißt ja, das ging dann ihre Geschichte weiter. Sie hat dann nachher den Dr. Lukas geheiratet. Wenn du richtig studierst, hat der Dr. Lukas nachher geheiratet, dann hier hört die Spur von Lukas auf. Aber der Herr tat das Herz auf, nicht wegen dem Mann, dem Lukas. Viele bekehren sich wegen Frau oder Mann. Leute sollen sich wegen Jesus bekehren. Ich habe schon so viele Enttäuschungen erlebt und so weiter. Weißt du, wir hatten ganz am Anfang in Passau, wo wir wohnten oder in der Gemeinde waren, wir hatten eine nette, süße, liebe Frau, hübsche Frau, und da kam ein Mann, der wollte sie heiraten. Und dann habe ich gesagt, nein, ich heirate keine gottlosen Menschen. Ich heirate keine Ungläubigen. So, ich bin Kind Gottes und zum Kind Gottes gehört ein gläubiger Mann. Was hat der Kerl gemacht? Hat sich bekehrt. Hat sich sogar taufen lassen. Und dann kommt er und sagt, aber jetzt kannst du mich heiraten. Jetzt bin ich gläubig, jetzt bin ich getauft, jetzt bin ich Mitglied in der Gemeinde. Und bei der Hochzeit war er zum letzten Mal in der Gemeinde und hat Hölle auf Erden der Frau zugefügt. Weißt du, Leute sollen nicht heiraten, nur damit sie einen Partner haben, damit sie unter Haube oder Pantoffeln kommen. Die sollen heiraten, wenn Gott das Herz auftut, dann fügt er zusammen. Und das war bei der Lydia hier unter Dr. Lukas. Ja, ich finde es toll. Dr. Lukas. Man kann gottesfürchtig sein, alle Reinheitsgebote einhalten und doch suchend und durstig dort an diesem Wasser sein. Und dann hört sie Paulus, solange wir nicht gelöst wurden, unsere Augen nicht geöffnet wurden, unser Herz nicht geöffnet wurde, sind wir blockiert. Deshalb kommen zum Ursprung zurück. Der Herr muss das wollen und das Vollbringen schenken. Das ist seine Sache. Er ist der Anfänger und er ist der Vollender unseres Glaubens. Ich kann mich anstrengen, so viel ich will. Ich werde nicht drauf kommen. Gott muss es fügen. Durch seine Gnade muss es so weit kommen. Gott kann uns nur dann das Echte geben. Und ich sage dir ein Geheimnis. Gott kann dir dein Leben erst dann erfüllen, wenn wir ganz leer sind. Ganz leer. Er kann nur leere Hände füllen. Leere Krüge. Leere Herzen. Deshalb hat Gott die Armen beschenkt. Und versorgt. Die Armen, die leer sind, die nichts hatten. Gott ist ein Gott der Witwen und Waisen, der Armen. Denn außen sei denn, ich habe niemand. Und dann kommt Gott und sagt, jetzt helfe ich dir. Wenn du Gott suchst und du willst Gott finden, ich bin überzeugt, dann such Gott nicht bei den Reichen, die alles können, die alles sind, die alles darstellen. So fromm, wo ich danke Gott, dass ich faste und bete und tue und lasse und so weiter. Geh zu Gott wirst du bei den Zöllnern finden, bei den Aussätzigen, ja, bei den Armen, bei den Kleinen, bei den Schwachen, bei den Geringen. Das Licht scheint nicht am helllichten Tag. Das Licht scheint in der Dunkelheit. Je dunkler die Dunkelheit ist, desto heller ist das Licht. Und nicht, wo alles hell erleuchtet ist, lauter Kerzenschimmer, Religion und so weiter. Tagsüber siehst du die Sterne nicht, obwohl die auch da sind. Gott erlebt man. Und jetzt komme ich zu einem Punkt in Schwierigkeiten. Die ersten Christen waren bedrängt, waren verachtet, waren ausgestoßen. Im Untergrund waren sie sozusagen. Und dort erlebten sie Gott. Komm doch zur Quelle. Und die Quelle ist versteckt. Die muss man suchen zuerst mal. Wo sprudelt das Wasser? Wo kommt das her? Gott erlebt man in der Not. und Prüfungen und fast alle großen Gottesoffenbarungen kamen aus der Wüste. Gott erlebt man in der Wüste, in der Einöde, in der Einsamkeit. Weißt du, fast alle guten Religionen sind in der Wüste entstanden. Dort kann sich der Glaube entwickeln. Und was heißt das? Du hast nichts und bist nichts. Du bist verloren. Und gerade in dieser Verlorenheit offenbart sich Gott und sagt, ich beschenke dich. Moses, komm näher. Eigentlich ruft Gott nicht, sondern da wird die Neugierde geweckt. Der Busch brennt. Der brennt. Immer noch. Es ist jetzt schon nachmittags 3 Uhr. Der brennt immer noch. Und durch die Neugierde, er sagt, ich will hingehen und sehen, was das bedeutet. Und erst als er neugierig wurde, und so ist, wie wir zum Ursprung, zur Quelle kommen. Neugierig. Neugierig nach Gott. Ich habe einen Beduinen mal gefragt, als ich in der Wüste Sinai mal war. Und in so einem Zelt. Und dann habe ich gefragt, wie findet ihr Wasser in der Wüste? Dann sagte, wissen Sie, normalerweise wir nehmen so ein Tier, einen Affen oder irgendein Tier, was gut laufen kann, und wir geben Salz auf der Zunge. Und wir lassen Salz lecken und dann lassen wir ihn los. Und dieses Tier rennt dorthin, wo Wasser ist. Die Tiere finden, wo Wasser ist, wenn du Salz auf der Zunge hast, Salz geleckt hast. So, wie komme ich zum Ursprung der Dinge? Gott spricht zu uns, wenn wir schweigen, wenn wir nichts mehr zu sagen haben. Da vernehmen wir seine Stimme. Herr, ich habe dir jetzt alles gesagt. Was hast du zu sagen? Da beginnt Gott mit uns zu reden. Wir sehen Gott, wenn wir nichts mehr sehen. Saul von Tarsus war blind in Damaskus in seiner Stube. Er war blind. Er konnte nur noch beten. Und dann sagt Gott zu Ananias, er betet. Jetzt betet er anständig. Vorher hat er nur Sprüche gemacht. War Weltmeister im Beten, aber jetzt betet er richtig. So siehe, er betet. Man muss blind werden, um mit Gott zu reden, Gott zu sehen und Gott zu hören. Erst wenn du diese Welt nicht mehr sehen kannst, wirst du Gott sehen, seine Herrlichkeit und seine Gnade. Wir sehen Gott, wenn wir nichts mehr sehen, dann sehen wir den Unsichtbaren, den Unbegreiflichen. Zum Urchristentum kommt man zurück. Weißt du, wenn man von allen enttäuscht wurde, von der Kirche, von der Religion, von der Gemeinde, von den Menschen, von dem Frommen, du bist enttäuscht und sagst, Herr, ich suche nur dich. Herr, nur bei dir finde ich mein Leben. Nur bei dir. Und dann fragst du, was ist überhaupt echt und was ist wahr? Die Urgemeinde wurde von Jesus gegründet, nicht von Petrus und auch nicht von Paulus. Auch wenn Paulus sehr starken Einfluss auf die Gemeinde hatte, aber der Heilige Geist war es, was die Gemeinde weiterführte. Die Gemeinde Jesu ist kein Menschenwerk. Auch wenn Menschen mitwirkten und mitarbeiteten. Die Gemeinde, wenn du das richtig verstehst und richtig definierst, die Gemeinde heißt es vom Griechischen her Ekklesia, die Herausgerufene. Gemeinde ist die Herausgerufene. Christen sind Menschen, die herausgerufen wurden aus der Welt, aus der Sünde, aus Judaismus, aus der Religion, aus Heidentum, aus was auch immer, aus dem Islam heutzutage, herausgerufen aus der Esoterik, aus dem Spiritismus, herausgerufen. Das ist ein Gnadenwerk Gottes. Und sie waren total anders. Sie waren Herausgerufene. Sie haben Gott verstanden. Sie reagierten auf das Reden Gottes. Und sie spürten, wir sind rausgerufen, rausgeführt aus dem ganzen System, in dem wir drin steckten. Die Israeliten. Und das beste Beispiel für Befreiung ist, wie Gott Israel aus Ägypten rausführte. Sie wurden herausgerufen, herausgeführt. Moses geht zu Pharao und sagt, lass mein Volk gehen. Ja. Was nimmt er alles mit? Die Männer dürft ihr nur mitnehmen. Die Frauen bleiben hier als Pfand, als Geisel. Weißt du, der Teufel arbeitet mit Geiseln. Nein, sagt er, alles geht mit. Alle Mann und Frau und Kind und Kegel, alles geht mit. Nein, dann sagt er, ja gut, ihr könnt die Männer mitnehmen, ihr könnt auch die Kinder mitnehmen, aber die Schafe bleiben hier. Du siehst, der Teufel will uns nicht gehen lassen. Und Gott will uns in der Wüste haben, 3 Tage Reise. 3 Tage weit. So, die Urgemeinde wurde herausgerufen, dort Gott zu begegnen, Gott zu hören. Die Urgemeinde und auch die Urchristen, die wurden herausgerufen aus dem Judaismus. Sie haben da nicht am Sabbat ihr Gottesdienst gehalten, sondern am Sonntag, ersten Tag der Woche, kamen sie beieinander. Lies mal Apostelgeschichte. Sie trafen sich am Sonntag. Sie übten keine Beschneidung. Verstehst du? Sie wurden rausgerufen. Sie haben gesagt, wir brauchen das alles gar nicht mehr. Diese jüdischen Feste. Jetzt haben wir unsere Feste. Weihnachten, Ostern, Pfingsten. Nur dumme, unbelichtete und unterbelichtete Irrlehrer, die einfach nur denken, wir müssen wieder die ganzen jüdischen Feste feiern. Nein, sie trennten sich. Wir haben jetzt andere Feste. Wir haben anderes Brot. Wir haben frisches Wasser. Was Neues. Wir haben damit nichts mehr zu tun. Und sie haben die Leute gewarnt. Passt auf, Leute, die schleichen sich nebeneinher, neben uns, da in der Gemeinde. Paulus warnt, Galater Kapitel 2, Vers 4. Denn es hatten sich einige falsche Brüder mit eingedrängt, sind nebenher eingeschlichen, um unsere Freiheit auszukundschaften, die wir in Christus Jesus haben. Und sie wollen uns wieder knechten. Gott hat uns rausgeführt. Weißt du, viele sind 4 Wochen frei, aber wir werden wieder eingefangen. Mit dem Lasso. Der Teufel ist sehr schlau. Da kommen die Brüder, ja, wir müssen das auch noch, was soll das Gesetz, ist auch noch da. Nein, wir haben das Gesetz gehabt, wir haben uns erkannt und wir haben erkannt, wir werden nicht selig werden durch das Gesetz. Das zeigt uns, du kannst gar nichts. Du kannst das Gesetz nicht erfüllen, nicht einmal das einfachste, kleinste Gesetz. Du sollst keine anderen Götter haben oder dann du sollst nicht begehren deines Nächsten, was weiß ich. Verstehst du, wir sind solche Menschen, wir schaffen das nicht von uns aus. So, wir sind der Sünde gestorben. Gesetzliche Menschen wollen uns nur knechten, das Gesetz aufzwingen. Sie brauchen einen Esel, der ihnen die Lasten trägt, der ihnen sie bedient. Verstehst du, wir sind erlöst von dieser Sklavendienst, egal wo. Gläubige sind herausgerufen aus dem religiösen System dieser Welt und sie sind vom Heiligen Geist zusammengerufen, auch wenn es eine ganz kleine Schar ist. Sie haben sich zusammengefunden. Oh, wir lieben Jesus, sie waren einmütig beieinander. Die wahren Gläubigen blieben zusammen. Das ist Urchristentum. Sie blieben zusammen, hielten zusammen. Sie arbeiteten auch zusammen. Und die Juden verfolgten und hetzten auf sie. Die herausgerufene Gemeinde bleibt eine verfolgte Gemeinde. Nicht die angesehene. Weißt du, wenn du angesehen werden möchtest, dann musst du in die größte Partei reingehen. Du musst, was weiß ich, oder in was Großes eingehen und einsteigen, dann wirst du angesehen werden. Verstehst du? Aber wenn du bei so kleinen Clique irgendwo mitmachst, die vergehen. Die Gemeinde Jesus steht auf dem Felsen Jesus Christus und er ist das Haupt. Sie sind seine Glieder. Sie funktionieren nicht durch ein Gesetz oder einen Katalog von Vorschriften. Sie leben aus dem Heiligen Geist, sind flexibel, beweglich. Das waren die Urchristen. Die waren nicht stur auf das Gesetz versessen. Sie wurden vom Heiligen Geist angeregt, vom Heiligen Geist geführt, vom Heiligen Geist getrieben, vom Heiligen Geist geleitet. Die Urchristen versammeln sich auf dem Söller, nicht im Tempel. Auf dem Söller, das war ihr Zuhause. Als sie verfolgt worden sind, sie gingen in ihr Gemeindezentrum, dort auf dem Söller. Dort, wo der Heilige Geist sie erfüllte, in der Apostelgeschichte und in den Briefen, sowie in der Offenbarung, Apokalypse, finden wir die frühe Christenheit, was sie waren. Wenn du zum Ursprung zurück möchtest, studier das Neue Testament ab der Apostelgeschichte. Und die Apostelgeschichte zeichnet die Geschichte der Gemeinde Jesu nach Ostern. Mit Pfingsten beginnt es. Und die Gemeinde, das Urchristentum beginnt mit der Erfüllung des Heiligen Geistes. Sie waren einmütig beieinander und der Heilige Geist fiel. Deshalb, als Paulus nach Ephesus kommt, dann sieht er eine Gemeinde, die nicken, sagen Amen. Jawohl, das ist in Ordnung. Dann aber fragt er, Brüder, tut mir leid, 30 Jahre nach Pfingsten, habt ihr auch den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Puh, wir haben von Jesus was gehört, wir sind auf den Namen Jesu getauft. Aber vom Heiligen Geist haben wir noch nichts gehört. Das wird höchste Zeit. Zurück zum Urchristentum. Die Gläubigen, die Johannesjünger, die wurden zurückgeführt zum Urchristentum. Und sie ließen sich nochmals taufen und wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und sie weissagten, das Wort Gottes breitete sich aus. Aber vorher haben sie noch was getan. Die ganzen Zauberbücher verbrannt. Die ganzen esoterischen Schriften, spiritistischen Schriften. Weißt du, wenn du ohne den Heiligen Geist weiterlebst als Gläubiger, da wirst du und den Heiligen Geist nicht hast, wirst du Esoteriker. Weißt du, da suchst du, wie beeinflusse ich meine Umgebung? Wie schütze ich mich und wehre mich vor diesen ganzen Geister, Dämonen und was weiß ich? Und das, der Teufel hat auch ein Angebot, jawohl, Magie. Die weiße Magie und schwarze Magie, der schwarze Magie wirst du ja nicht verfallen, aber der weißen, mit Bibelsprüchen, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und was weiß ich, mit welchem frommen Zauber, aber du brauchst den Heiligen Geist. Und das Wort Gottes breitet sich so mächtig aus, dass nachdem sie eine ganze Sache gemacht haben und den Heiligen Geist empfingen, dass sogar Paulus nachher seine Taschentücher genommen hat und sagt, so, nimm das und leg auf den Kranken, ich kann nicht hinkommen. Verstehst du? Seine Schweißtüchlein. Wir lesen also gewaltige Dinge. Gott wirkte mächtig. Aber zuerst mal müssen wir auch mächtig aufräumen. Und konsequent sein. So, zurück zum Urchristentum. Die Briefe und die Offenbarung zeigen die Geschichte nach Pfingsten der Gemeinde Jesu. Und hier ist das Urchristentum sehr gut dokumentiert, festgehalten. Weißt du, auf Papier schwarz auf weiß. So waren die ersten Christen. Ganz besonders der Kolosserbrief. Studier mal den Kolosserbrief. Da steckt so viel Stoff drin. Wie wirkt sich das geistliche Leben in der Gemeinde Jesu aus? Wer urchristlich leben will, der soll das Neue Testament studieren. Und der Kolosserbrief ist etwas sehr, sehr, sehr Interessantes. Das geht in die Tiefe. In den Briefen, da wird das urchristliche Gemeindeleben beschrieben, verbrieft. Und die ersten Christen lebten so wie Jesus und der Heilige Geist sie leitete. Sie mussten entdecken. Weißt du, da war nichts festgeschrieben. Und früher hießen die Christen ja nicht Christen oder Jünger Jesu oder sonst was, die des neuen Weges sind, hießen sie. Paulus verfolgte die, die des neuen Weges sind. Die waren auf dem neuen Weg. Verstehst? Die Gemeinde auf dem neuen Weg. Die Gläubigen, die auf dem neuen Weg gehen. So, die ersten Christen lebten aus der Salbung. Siehe Apostelgeschichte 11, Vers 26. Sie lebten aus der Salbung, wie der Geist sie leitete, wie der Geist sie bestimmte. Der Heilige Geist, nicht irgendwie das Äußere, der Prunk und der Luxus, die Umstände, nein, wie der Geist sie leitete. Nicht der religiöse Kult, wie sie gewohnt waren, so im Judentum. Da wird jetzt ein Wort aus der Bibel gelesen, was das und das sagt der Herr und so weiter. Und dann wird, was hast du zu sagen, was hast du zu sagen, was hast du da hinten zu sagen, verstehst? Da wurde ein paar Kommentare gegeben. Nein, wie der Heilige Geist wirken ließ. Plötzlich hat er eine Offenbarung. Und so spricht der Herr. Apostelgeschichte 2. Da ist das geistliche Leben wird beschrieben. Apostelgeschichte 2, Vers 42. Sie verharrten. Das ist hartes Wort. Sie verharrten wie Böcke. Sie stellten sich quer. Sie ließen nicht nach. Sie verharrten in der Lehre der Apostel. Nicht in der Lehre des Gamaliels, nicht in der Lehre der irgendwelchen Professoren, Rabbis und Rabbiner, nein, in der Lehre der Apostel, wie die Apostel von Jesus bekommen haben. Sie blieben in der Gemeinschaft, sie blieben im Brotbrechen und in den Gebeten. Die Lehre der Apostel, das, was die Apostel uns von Jesus erzählt oder ihnen von Jesus erzählt haben und berichtet haben, wie sie Jesus erlebte, wie sie Jesus verstanden, wie Jesus sie geführt hat. Und er sich ihnen offenbarte. Ich kann mir vorstellen, wie Petrus da erzählte, weißt du, ich dachte, er ist das und das und das und wir dachten, er wäre das und das. Und dann hat er uns plötzlich ganz direkt gefragt, Pistol auf die Brust gestellt, gelegt, und was sagt ihr? Wer bin ich? Und plötzlich sagt Petrus, Geschwister, ihr werdet es nicht glauben, plötzlich kam aus mir raus, geschossen. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann sagt Jesus, Fleisch und Blut haben die das nicht offenbart, sondern der Geist meines Vaters. Das ist Urchristentum. Und dann sagt Jesus, auf diesem Felsen, auf dieser Grundlage werde ich meine Gemeinde bauen. Auf dieser Grundlage, auf dieser Erkenntnis. Und zu dieser Erkenntnis müssen wir zurückkommen, wenn wir zum Urchristentum zurückkommen. Wer ist Jesus? Weißt du, wir lehren oder versuchen Menschen, wenn sie missionieren, zu sagen, wann weiß man, dass er sich bekehrt hat? Und wann ist einer zum Glauben gekommen? Weißt du, du hast das Gebet des Sünders gesprochen, du hast das Leben dem Herrn Jesus gegeben und so weiter. Und dann sagen wir oder lehren wir, und dann fragst du den frisch Bekehrten. Und wo kommst du hin, wenn du jetzt stirbst? Wenn er sagt, in den Himmel, hat es begriffen. Wenn er sagt, ich weiß noch nicht, dann muss man noch weiter beten. Und weiter bohren und weiter arbeiten. Denn der hat es nicht begriffen. Das muss aus dem Herzen kommen. Ich werde, bin gerettet. Mein Erlöser lebt. Alles andere, ich verstehe nichts, aber mein Heiland, er lebt. Praise God. Die Lehre der Apostel. Jesus war ihr Schmuckstück, ihr ganzer Stolz, ihr ganzer Ruhm. Sie hatten die Worte Jesu, da haben sie festgehalten. Der Matthäus, der Markus, Markus ganz besonders, der war sehr nah bei Jesus und Petrus auch und so weiter. Die haben die Worte alle begriffen und die haben es wiedergegeben. Das hat der Heiland gesagt. Das Neue Testament ist voll von Predigten, Bekenntnissen der Urgemeinde und Glaubenszeugnisse der ersten Christen. Voller Übereinstimmung mit der Lehre Jesu. Und ihr werdet inne werden, ob diese Lehre von mir ist oder eine Erfindung von irgendjemand. Also wir sollen Jesus inne werden. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das ist Urchristentum. Nicht nur Handstrecken, wer will sie bekehren? Nein, es ist ein Prozess. Und es kann in 5 Minuten vorbei sein, kann es manchmal 5 Jahre brauchen. Oder bei Petrus 3 Jahre und noch mehr. Weißt du, du bist plötzlich in einer vollen Übereinstimmung mit Jesus. Wenn ich jetzt meine Augen zudrücke, wache ich in der Ewigkeit auf. Bei Jesus, beim Heiland. Die ersten Christen wurden nach Apostelgeschichte 11, Vers 19, folgende Verse bezeichnet, die des Weges sind. Die gehen jetzt diesen neuen Weg, den Jesusweg. Nicht mehr ihren Weg und ihre Pläne, nein. Sie gehen jetzt mit Jesus. Sie ließen sich von diesem Weg auch nicht abbringen, auch nicht durch Verfolgung. Die Urgemeinde ist uns ein Vorbild. So sollte Christentum sein. Echtes Christentum. Der dänische Pfarrer, Prediger, Theologe Søren Kierkegaard, der hat etwas ganz Tolles mal gesagt. Und ich finde, das ist mein Gebet und mein Wunsch auch für diese Gemeinde. Søren Kierkegaard sagte, ich träumte von einer Gemeinde. Ich wünsche mir eine Gemeinde, in der einer den anderen hilft. Ich wünsche mir eine Gemeinde, in der jeder weiß, dass er gebraucht wird, dass er helfen kann. Ich wünsche mir eine Gemeinde, wo jeder seinen Platz hat. Ich wünsche mir eine Gemeinde für die Gesunden und für die Kranken, für die Starken und Schwachen, für die Jugend und für den Alten, wo nicht diese Unterschiede sind. Ich wünsche mir eine Gemeinde für die, die nichts leisten, die müde sind und resignieren, für die, die nicht so leben, wie sie sich vorstellen. Ich wünsche mir eine Gemeinde, ich träume von einer Gemeinde, wo alle aufgenommen werden können. Ich träume von einer Gemeinde, in der jeder mit jedem redet. Ich träume von einer Gemeinde, in der Konflikte fair ausgetragen werden, nicht dadurch geschüttelt oder geschimpft oder mit euch will ich nichts mehr zu tun haben und dann auf Wiedersehen, goodbye. Nein, fair ausgetragen. Ich träume von einer Gemeinde, sagt Kierkegaard, in der Mutlose ein offenes Ohr finden, in der Traurige getröstet werden und einsame Freunde finden, in der es keinen gibt, der nicht verstanden wird. Ich wünsche mir eine Gemeinde. Das war ein guter, toller Traum oder Gebet, in der sich jeder freut, dazu zu gehören. Ich wünsche mir eine Gemeinde und ich träume von einer Gemeinde, in der das Evangelium verkündigt wird. In der das den Menschen hilft und das die Menschen trägt und das die Menschen führt. Ich wünsche mir eine Gemeinde, wo sie begeistert sind, dass man davon erzählt, Jesus ist mein Herr. Ich träume von einer Gemeinde, wo man Antworten findet und Antworten sucht und wo man Fragen nachgeht. Ich träume von einer Gemeinde, in dem Gottesdienst gefeiert werden oder die Gottesdienste gefeiert werden, bei denen man sich wohlfühlen kann, wo man Kraft bekommt. Ich träume von einer Gemeinde, wo man Kraft bekommt, von den Alltag zu bewältigen. Ich träume, ich habe einen guten Traum gehabt, das muss lange gedauert haben. Ich träume von einer Gemeinde, bei denen eine richtige Gemeinschaft entsteht, bei der jeder mitmacht. Weißt du, Martin Luther King hat einen Traum gehabt, weiß und schwarz zusammen. Und er hat hier 1850 diesen Traum gehabt von der Gemeinde, von der er träumte. Da gab es noch keine Pfingstler, da gab es noch dieses und jenes nicht. Ich träume von einer Gemeinde. Lass uns einfach arbeiten für solch eine Gemeinde hier in Berlin, in Deutschland oder wo auch immer. Und weißt du, ich glaube an diesen Traum Und das, wenn ich von diesem Psalm höre und lese und drüber nachdenke, das war Urchristentum pur. Träumst du auch von solch einer Gemeinde? Oder wo man nur ein bisschen Liturgie feiert, einen Kult feiert, ein paar Kerzen anzündet? Weißt du, dieser Traum sollte weiterverfolgt werden und weiterverwirklicht werden. Und das ist, was zum Urchristentum führt. Weißt du, das bringt wieder Frühling in unserem Leben. Und wir werden wieder frisch. Eine tolle Gemeinde. Da singt man bis nach Mitternacht. Verstehst du? Dort, die ersten Christen, sie blieben zusammen, bis da einer eingeschlafen ist, sogar am Fenster. Weißt du, da war die Predigt nicht nur 30 Minuten. In aller Liebe. Weißt du, die Frage ist, suchst du mehr, willst du mehr haben? Und dieser, wie der Hirsch lechzt nach Wasser, der steht an den fünf Quellen. Dort, wo der Jordan entspringt. Willst du wirklich lebendiges Wasser? Komm dann deshalb zum Anfang zurück. Deshalb, der Drang muss in uns drin sein, mehr göttliches Leben, mehr geistliches Leben, mehr Feuer von Gott. Nicht ein fremdes Feuer, sondern gottgewirktes Feuer, das echte Feuer, das bleibende Feuer. Dieser Drang, mehr von Gott. Jedes Kind Gottes soll einen Zustand der Stagnation hassen. Das ist nicht alles. Ich weiß, Gott hat mehr zu bieten im Angebot. Stagnation ist vom Teufel. Der Teufel möchte, dass du das bist, was du hast, und das bleibst, was du bisher erreicht hast. Gott will aber mehr geben. Gott will mehr geben. Frisches Quellwasser, lebendiges Wasser. Nichts Destruktives oder Schädliches. Nein, frisches, wo du sagst, oh, das tut meiner Seele gut. Das tut meiner Seele gut. So viele Menschen sind zufrieden mit falschen Dingen. Weißt du, das habe ich schon erreicht. Ich bin getauft, ich habe den Heiligen Geist, ich bin Mitglied in der Gemeinde, ich zahle den Zehnten, aber das reicht nicht aus. Gott will dich weiterführen. Von Station zu Station, von Etappe zu Etappe. Israel hatte 42 Stationen auf ihrer Wanderung ins gelobte Land. So, du sollst nicht nur halten, was du hast, sondern du sollst deine Grenzen erweitern, noch mehr erleben, als was du bisher hast. Du sollst mehr erleben, als was du hast. Gott hat die Fülle zu geben und Gottes Brunnen haben Wasser die Fülle. Ich lade dich ein, such das volle Evangelium. Und volles Evangelium ist nicht nur Krankenheilung oder nicht nur Heiliger Geist. Volles Evangelium ist alles, was Gott hat. Und Gott ist ein reicher Gott. Halleluja. Gott ist ein reicher Gott, er hat viel zu geben. Fang an, von einem anderen Christenleben zu träumen. Von einem Leben im Geist. Das war Urchristentum. Raus aus diesem Einerlei, aus diesem frommen religiösen Trott. Auf der Stelle treten, aus der Mühle Satans. Und so viele Menschen, die sind in der Mühle Satans, wie der Simson eines Tages, war die Augen ausgestochen und immer wieder, der Starke muss die Mühle treten. Gott hat so viel uns zu geben und will uns wieder rausführen in diesem alten Zustand. Seine Kraft ist wieder gewachsen, wieder entstanden. Und ich bin noch stark. Wo sind die Säulen des Götzentempels Dagon? So, Gott gibt dir was Ewiges, was Wunderbares, wo du träumst. Das ist die Gemeinde, von der ich geträumt habe. Das ist das geistliche Leben. Das sind die Geschwister. Weißt du, du sollst auch anfangen, von deinen Geschwistern zu träumen, die voll Geistes sind. Aber zuerst musst du selber voll Geistes sein. Du kannst von anderen nicht träumen, wenn du selber das nicht bist. Also lerne zu träumen und lerne herauszubrechen aus dem Trott der Tradition. Weißt du, viele Christen geben sich zufrieden, wenn sie am Klavier die Tonleiter rauf und runter spielen können. Da denken sie, sie sind schon musikalisch. Verstehst du, du machst nur Fingerübungen, wenn du die Tonleiter rauf und runter spielst. Du musst erst den Meister, die Musik rausholen, was der Meister komponiert hat, damit du auch ein Meister wirst. Weißt du, nicht nur Fingerübungen, nicht nur die Tonleiter rauf und runter und denken, mei, was ich jetzt schon kann, zur Quelle kommen, geistlich wachsen, göttliche Ziele bekommen, Offenbarung empfangen, erleuchtet werden, die Gnade begreifen, was die Gnade wirklich ist. Oh, Gott hat mir so viel vergeben, ich kann großzügig dem gegenüberstehen. Der Teufel beruhigt die Gläubigen mit einem frommen Beruhigungsschnuller. Zufrieden sein, du hast ja schon alles, du bist schon weit genug. Weißt du, der Teufel möchte, dass du weiter nuckelst und lutscht und so weiter und aus dem Alten nicht rauskommst. Ich werde nie vergessen, ich muss schon 3, 4 Jahre alt gewesen sein. Ich habe auch so einen Nuckel gehabt. Und der war schwarz noch dazu. Und dann hat meine Mutter den aufgehängt. Und ich habe versucht, diesen Nuckel runterzuholen. Und einfach den Nuckel. Weißt du, der Teufel gewöhnt uns so an den Nuckel. Beruhigungsschnuller. Viele sind damit, ja, das ist mein Nuckel. Obwohl das schon eklig war. Meine Mutter hat gesagt, riech mal, wie der schon riecht. Und du willst es immer noch nuckeln? Weißt du, viele Menschen, die haben sich so gewöhnt an diesem Nuckeln und sie wollen meinen Nuckel. Nein, lass dich erlösen von bestimmten Teilsegnungen, Teilwahrheiten. Weißt du, lass dich nicht abspeisen, das war gut in der Kindheit. Dein Nuckel war in Ordnung, als du Baby warst. Aber jetzt, stell mal vor, ich würde mit dem Nuckeln heute noch laufen mit 60 Jahren. Wie modern das wäre. Weißt du, der Pharao lässt nur teilweise Teillockerungen. Ja, ihr dürft aber nicht alles mitnehmen gleich. Nicht so extrem sein, nicht so fanatisch sein. Und Mose sagt, nein, alles oder nichts. Alles oder nichts. Alles oder nichts. Lasst mein Volk gehen. Keine Klaue bleibt zurück. Und nur so kommen wir an die Quelle, wenn wir radikal sind. Nur die Radikalen gewinnen die Welt. Fang an, aufs Ganze zu gehen. Gott, ich will alles haben, was du hast. Und ich werde nicht vergessen, ich bin so dankbar, dass mir so ein Mensch mal begegnete, Manfred hieß er, und er kommt nach vorne und mit der Bibel, Herr, ich will alles haben, was hier drin steht. Willst du auch alles haben, was da drin steht? Das ist eine ganze Menge. Weißt du, zurück zur Quelle. Da ist das Wasser genießbar. Da ist das Wasser sauber. Da sind die Dinge in Ordnung. Da ist der Ursprung. Wann werde ich dich schauen von Angesicht zu Angesicht? Wann werde ich mit dir reden? Nicht nur durch einen Mittler, nein, von Angesicht zu Angesicht. Gott will unser Vater werden und wir sollen zurückkommen zum Vater. Wir haben den Vater verloren. Viele Christen, die haben Gott. Und Gott ist was Wunderbares, wenn du an Gott glaubst, aber das ist keine große Sensation. Der Teufel glaubt auch an Gott. Du musst den Vater wiederfinden. Den Vater. Und deshalb lehrte Jesus nicht zu Gott zu beten, sondern Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Wir müssen zum Ursprung zurückkommen. Der Vater sagt zum Sohn, das, was mein ist, das gehört auch dir. Und zum verlorenen Sohn, als er nach Hause kommt, weißt du, der spürt, hier bei den Schweinen bin ich am falschen Ort. Hier, da gehöre ich gar nicht hin. Hier stinkt's, pfui. Er macht sich auf, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Und in uns steckt dieses Verlangen nach dem Vater. Was wir brauchen ist, Heilung des Vaterbildes. Weißt du, wir haben genug Zuchtmeister. Mach das, aufstehen, hinsetzen, was weiß ich. Lauter Kommandierer, Zuchtmeister. Was wir brauchen, ist der Vater. Es gibt so wenig reife Menschen. Und Gott will uns unser Vater sein. Jesus bringt uns den Vater näher. Das ist dein Vater. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles bedürft. Und Jesus sagt, in meines Vaters Hause sind noch viele Wohnungen. Gott hat uns das Vaterherz Gottes gezeigt. Und eingeladen, kommt zurück zum Vaterherz. Und die ersten Christen kamen zum Vaterherzen Gottes zurück. Dort haben sie erlebt, ihre neue Identität bekommen. Wenn ich vom Urchristen spreche, weißt du, Gott Jehova, haben sie gar nicht aussprechen dürfen. Die haben nur der Herr und dann Gott mit Abkürzungen und was weiß ich. Sie haben sich geniert, Gott auszusprechen, weil sie keine Beziehung zu Gott hatten. Sie wollen Gott nicht beleidigen und kränken. Du sollst den Namen deines Gottes nicht missbrauchen. Haben sie so Schiss gehabt vor Gott. Aber Jesus sagt Vater. Und die Leute haben Jesus angegriffen. Er sagt, Gott wäre sein Vater. Und Gott will, dass du lernst, durch Jesus Christus den Vater zu entdecken. Und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster senden, den Heiligen Geist. Und der wird sagen, aber lieber Vater. Also, das ist, was Urchristentum ausgemacht hat. Gott will keine Sklaven und Diener und Tagelöhner. Gott will Söhne und Töchter haben. Christentum ist eine Religion der Liebe. Das wahre Christentum, meine ich. Wo wir Menschen zum Ebenbild Gottes geschaffen werden. Ableger vom Vater. Gott will uns wieder haben, wie er am Anfang. Weißt du, als der Junge zu Hause war und er sagte, du bist mein Sohn, dieser mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Darum will Gott die Erneuerung des Menschen. Zurück zum Urchristentum. Er will unser Vater werden. Allein in den Evangelien, den vier Evangelien, ist über 170 Mal Vater, wird Vater gesagt und Gott als Vater genannt. So, durch Jesus hast du Zugang zum Vater und zu der ganzen Fülle, dem ganzen Reichtum, der ganzen Herrlichkeit. Und du hast Zutritt, du kannst dem Vater vom Schoß springen und kannst sagen, Daddy, Papi, aber lieber Vater. Weißt du, diese innere Beziehung zum Vater, das ist A und O. Lieber Vater, du bist vom Vater geliebt, Bruder, Schwester. Ohne der Liebe Gottes, diese Bedingungsliebe Gottes, könnte so gar nicht existieren hier. Gott hat seinen Sohn gegeben. Seine grenzenlose Liebe ist unfassbar. Und diese grenzenlose Liebe ist, dass er uns bekehrt, uns verändert, uns wieder zu dem macht, was wir waren. Dieser mein Sohn, bringt das bessere Kleid, schlachtet den Smaskal, bringt den Fingerring her. Der stellt dich wieder her in deine alte Position, was du vorher warst. Hesekiel Kapitel 36, ganz schnell, Vers 24. Denn ich will euch aus den Heiden herausholen und euch aus allen Ländern sammeln, wohin ich euch versprengt habe. Und ich will euch reines Wasser geben, Quellwasser, über euch sprengen, dass ihr rein werdet von all eurer Unreinheit und von allem euren Götzen, will ich euch reinigen. Und ich wieder, immer der Herr macht das. Immer der Herr macht das. Ich will euch ein neues Herz geben. Du kannst dein Herz nicht verpflanzen. Der Herr will dir ein neues Herz geben, einen neuen Geist geben. Und ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Ich will euch meinen Geist geben. Immer ich, der Herr. Ich will auch aus euch solche Leute machen, die in meinen Geboten wandeln. Nicht in den 10 Geboten, sondern der liebe Gott hat vielleicht 1000 Gebote. Die kennst du gar nicht alle. Aber weißt du, diese Gebote werden in dein Herz hineingeschrieben durch die Salbung des Heiligen Geistes. Und du tust alles, was dein Daddy sagt. Verstehst du, vorher bist du weggelaufen und du weißt, was du bei den Schweinehirten gehabt hast. Nur, verstehst du, da wurde dir alles verwehrt. Nichts zugelassen, nichts erlaubt. Und jetzt bist du heimgekommen. Der Vater umarmt dich, vergibt dir alles und vergisst alles. Und ich will aus euch solche Leute machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Was glaubst du, wie der Junge zu Hause fleißig gearbeitet hat? Der hat für seinen Vater gearbeitet. Und ihr sollt wohnen im Lande, das ich euren Vätern gegeben habe und sollt mein Volk sein und ich will euer Gott sein. Und ich will euch, wieder ich. Ich will euch von all eurer Unreinheit erlösen und will das Korn rufen und will es mehren und will keine Hungersnot über euch kommen lassen. Ich will das tun. Keine Hungersnot, gut versorgt sein. Ihr bekommt alles, was ihr braucht. Deine Erlösung ist ausschließlich ein Werk des allmächtigen Gottes. Das sind nicht deine Werke. Du kannst überhaupt nichts. Du musst dich nur gefallen lassen. Herr, mach mit mir, was du willst. Ich bin bereit. Jesus bereitet alles für dich, macht alles für dich, macht alles aus dir. Der Herr Jesus macht es. Er geht dir voran. Er zeigt das Vaterherz Gottes. Er pflanzt das Herz, Vaterherz Gottes in dir. Gott, er lädt uns ein, seine Vaterliebe zu erfahren. Ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster senden. Einen anderen Beistand. Gott redet freundlich zu uns. Weißt du, das ist zurück zum Urchristentum. Keine Angst mehr vor Gott haben. Aufpassen, der ist Polizist, Staatsanwalt, Ankläger. Aber das alles ist der Teufel. So, er hat nicht Gedanken des Leidens über uns. Und Gott will dein Vater sein. Er will dich rausholen aus diesem ganzen religiösen Sklavendienst. Und du sollst den Ursprung erleben, was es bedeutet, Gott aus freien Stücken mit Freude zu dienen. Wer diesen Jesus hat, weißt du, der hat Alpha und Omega, Anfang und Ende. Der hat alles gefunden, was er gesucht hat. Gott ist Liebe, nicht nur die Liebe, sondern Gott ist Liebe. Gott ist Geist. Du hast ihn gefunden, den du gesucht hast. Und Jesus sagt, Vater, du hast mich geliebt, ehe der Grund dieser Welt gelegt wurde. Du hast mich geliebt. Und ich will dir noch etwas sagen, komm zum Ursprung zurück, zur Quelle. Nicht nur zum Urchristentum, sondern zum Ursprung aller Dinge. Da hat es noch keinen Regenwurm gegeben, noch keinen Regentropfen gegeben, noch keinen Lichtstrahl gegeben, noch keinen Stern, noch gar nichts. Da gab es noch keinen Urknall, noch gar nichts. hat Gott dich vor Grundlegung der Welt erwählt. Und da musst du zurückkommen. Wir haben Zugang zum Vater der Liebe. Epheser 2, Vers 18. Durch ihn, durch Jesus Christus, haben wir beide durch einen Geist den Zugang zum Vater. Zurück zum Vater wieder. Diese Vaterbeziehung. Das ist das wahre Gottesbild. Und der Heilige Geist will dir den Vater Jesu groß machen und dich in die Gemeinschaft mit dem Vater bringen, dass du ihn persönlich kennst und du kommst zum Urheber aller Dinge zurück. Vater, ich komme zu dir. Wie der Hirsch schreit nach Wasser, so lechzt meine Seele nach dir. Ich will ihn sehen und nicht nur von Gott reden und nicht nur von Gott singen und nicht nur von Gott schreiben und nicht nur, was weiß ich, vom lieben Gott predigen. Nein, ich möchte ihn sehen von Angesicht zu Angesicht. Wie macht man das? Ganz schnell, ein paar Augenblicke, hab Geduld. Jesus sagt, wie viel mehr wird der Vater den Heiligen Geist geben, denen, die ihn darum bitten? Habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Oder seid ihr nur bekehrt? Habt ihr nur Vergebung der Sünden? Seid ihr nur getauft auf die Taufe des Johannes? Was habt ihr? Habt ihr auch den Heiligen Geist empfangen? Diese Frage gilt uns heute. Ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster geben und dann geht es wieder weiter mit euch. Und was passiert da? Weißt du, was passiert da, als Pfingsten kam? Sie fingen an, Gott zu loben und zu preisen. Da draußen war die ganze Menge, die ganze Horde, die ganzen Juden versammelt. Und die preisen Gott. Verstehst? Und dann hören sie jeder in seiner Muttersprache die großen Taten Gottes. Dann sagen die, wo kommen wir noch hin? Wo führt das alles noch hin? Sie priesen Gott, voll Heiligen Geistes. Halleluja. Jeder in seiner Sprache. Wie, die haben ihrem Herzen Luft gemacht. Urchristentum. Sie haben den Herrn angebetet. Sie haben den Vater angebetet. Aber. Verstehst? Die haben Gott gepriesen. Durch Anbetung. Durch Anbetung haben wir Zugang zu Gott. Und das ist, was die ersten Christen erlebt haben. Aber weißt du, du hast erst dann Zugang zu Gott, wenn alle einmütig beieinander sind. Alle sich die Köpfe eingeschlagen haben. Verstehst du? Und alle nicht mehr einander vorwerfen und anklagen und beschuldigen und was weiß ich. Nein, du bist du, ich bin ich. Verstehst du? Und den anderen sein lassen, jeder Dreck am Stecken. Schau doch die Leute an. Verstehst du? Alle wollten da für Jesus sterben und alle sind abgehauen. Petrus, Thomas, die Emmaus-Jünger, der Herr Jesus muss ja alle zusammen glauben. Sammeln. So. Jesus musste das machen. Und jetzt sind sie alle beieinander. Und jetzt sind sie eines Sinnes, eines Geistes. Und dann die Anbetung. Und durch die Anbetung präsentierst du deine Liebe zu Gott. Da sind wir nicht mehr Ausländer und Fremde. Wir reden in der Muttersprache. Weißt du, was die Mutter sagt? Ach, du Süßer. Ach, mein Lieber. Ach, und so weiter. Das ist die Mutterliebe. Die Mütter sprechen ganz anders als die Väter. Und die Zuchtmeister, die wollen was von dir nur. Weißt du, durch deine Betung sind wir Bürger des Himmels, versetzt an himmlische Örter. Das ist zum Ursprung zurück. Da bist du nicht mehr in dieser Welt. Du bist bei Gott ein Einheimischer. Ein Hausgenosse Gottes, Mitbürger mit den Heiligen. Erst durch die Anbetung sind wir Geistliche. Nicht, wenn wir Theologie studiert haben und ein Amt haben. Nein, erst durch den Heiligen Geist sind wir alle miteinander Geistliche. Nicht Laien. Weißt du, das ist nur eine Erfindung der katholischen Kirche. Laien und Geistliche. Wir sind Geistliche, wenn wir den Heiligen Geist haben. Deshalb war die Frage, habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Und die Anbetung ist es. Weißt du, die ersten Christen waren Menschen der Anbetung. Warum Paulus so dynamisch wirken konnte in Pergamon, wo lauter Dämonen zu Hause sind. Dieser Pergamon-Altar, was hier bei uns in Berlin steht. Dort konnte predigen. Und er sagte, ich bete mehr in Sprachen als ihr alle miteinander hier. Ich bete mehr in Sprachen. Weißt du, das Geheimnis des geistlichen Lebens ist der Heilige Geist. Und sonst nichts. Der Heilige Geist, die Anbetung bringt uns an die Tore des Himmels, zu den Schatzkammern Gottes. Anbetung öffnet das Herz, die Seele und den Geist für den Herrn. Anbetung verklärt uns Jesus und versetzt uns in andere Sphären, andere Dimensionen. Anbetung verschafft uns Privilegien, weißt du, was wünschen Sie denn noch? Was kann ich für Sie tun? Menschen, die nicht anbeten, gehen leer wieder nach Hause. Aber Menschen, die in der Anbetung hineingeraten, hineinkommen, hineingezogen werden, die lernen so viel. Weißt du, das lernst du durch Studium nicht. Erst durch die Anbetung erkennst du die Größe des Herrn, den Namen des Herrn, die Herrlichkeit des Herrn. Zurück zum Urchristentum. Das waren Menschen der Anbetung. Und das hat ihren Horizont gesprengt, den ganzen Rahmen, was sie bisher hatten von der Synagoge. Durch die Anbetung sichern wir unsere Existenz. Anbetung. Und das sind die Opfer, die Gott gefallen. Und Anbetung drückt sich am stärksten aus im Gehorsam. In aller Liebe. Im Gehorsam. Gehorsam ist ein Opfer, die Gott gefallen. Jesus widersteht der Versuchung, wo auch immer. Weißt du, er sagt, nein, ich diene Gott und ich lasse mich nicht zwingen. Ich lasse mich nicht überreden. Jesus musste zuerst mal zum Ursprung zurück. Und was sagt Jesus dem Teufel erwidert und wo der Teufel ihn in Ruhe gelassen hat? Du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihn allein und sonst niemand. Und das ist, wie wir den Teufel überwinden. Wir überwinden den Teufel, die Sünde, das Negative, indem wir anfangen, Gott anzubeten und Gott zu preisen. Und da bleibt für den nichts mehr übrig. Der Teufel will einfach das Quellwasser vergiften. Und wenn du an Gott anbetest, bist du direkt am Thron Gottes, an der Quelle. Da trinkst du. Deshalb, schau nicht, was der Teufel dir alles anbietet. Weißt du, trink von der Quelle des Lebens. Jesus sagt, meine Worte sind Geist und Leben. So viele geistliche Gruppen, Erweckungen und so weiter haben angefangen im Geist und durch das Wirken des Heiligen Geistes. Aber wo haben sie denn aufgehört nach 2-3 Jahren? Im Fleisch. Und so viele Christen fangen im Geist an. Wunderbar. Und dann hören sie im Fleisch wieder in der Routine, im normalen Leben so einfach auf. So und drehen wieder die Uhr zurück. So, ja, das ist nicht nötig und das ist nicht mehr nötig und das nicht mehr nötig. Komm zurück zur Quelle, da ist alles nötig. Jesus hat einmal was gesagt. Und ich denke, dieser Gedanke, den möchte ich doch noch für ein paar Augenblicke benutzen. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht in das Himmelreich kommen. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Weißt du, Kinder sind noch entwicklungsfähig. Kinder sind neugierig. Kinder, sie wissen, ich muss noch wachsen, ich bin noch nicht fertig. Das sind Kinder. Und Jesus sagt zum Nikodemus, als er fragt, wie kann ich in das Reich Gottes kommen, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde. Anders kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Dann sagt er, Herr, muss ich ein Embryo wieder werden? Muss ich wieder in Mutterleib zurückgehen, als alter Mann? Jesus sagt, geboren aus Wasser und Geist. Das ist diese Erneuerung. Zurück zum Ursprung. Du musst wieder ein Kind werden, wo du gereinigt wirst durch das Wort Gottes, erfüllt vom Heiligen Geist und wieder anfängst wie ein Kind. Und das ist meine Botschaft, wo ich jetzt hinkommen möchte. Urchristentum ist, dass du wieder mit Null anfängst. Alles, was du von der Religion weißt, vergiss es. Schmeiß alles über Bord. Vergiss es. Fang ganz neu. Wie einer, der noch nie was von Gott gehört hätte, noch nie was gelesen hätte, noch in keiner Kirche gewesen wäre. Und am besten und am einfachsten kommen die Leute, die nie was mit Religion zu tun gehabt haben, die kommen am schnellsten vorwärts. Aber die, die schon durch Religion versaut worden sind, die erreichen mit Not und Jammer das Ziel. Fang bei Null an. Wie ein Kind, ganz frisch anfangen, schuldlos, ahnungslos. Einfach, du stehst offen, Herr, ich will alles haben, was du hast. Alles annehmen, wie auch immer ist. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, wenn ihr nicht von vorne anfängt, euer Leben aufzubauen und zu programmieren, wenn ihr nicht mit Null anfängt, könnt ihr nicht in das Reich Gottes kommen. Weißt du, Gott will, dass du wieder anfängst, so zu leben. Und das ist, in dem Augenblick, wo du Jesus dein Leben übergeben hast, deine Sünden bekannt hast, fängst du bei Null an. Du lebst, als wenn du noch nie gesündigt hättest. Dein Leben ist wie ein unbeschriebenes Blatt Papier. Jetzt kannst du wieder ganz neu anfangen, wie ein neues Heft. Du kannst deine Vergangenheit vergessen. Die ist vorbei. Und jetzt kannst du mit Null anfangen, wie ein Kind. Jetzt kannst du in die Schule wieder gehen, wieder das ABC lernen. Du kannst wieder das neu entwickeln, was jetzt zu entwickeln ist, durch die Gnade Gottes. Du kannst ganz neu unbelastet und vorbelastet Gott entdecken. alles, was er sagt, nicht nur, das ist so bei denen und bei denen ist es so. Nein, du kannst jetzt ohne Vorbehalte Gott einfach sehen und sagen, das ist der Herr. Ich bin der Ich Bin. Weißt du, da ist keine Definition mehr übrig. Er ist und er bleibt. So, und jetzt kannst du die ganze Sache rangehen, so wie ein Kind ins Leben und zum Leben. Kinder sind unbelastet. In den ersten 2 Jahren entdecken sie die ganze Welt, Licht und Leben, Liebe und Hass, und sie entdecken alles, sie erleben alles. Und genauso sollen wir Kinder Gottes sein. Einfach von vorne anfangen. Vergiss, wo du herkommst, wo du abstammst. Vergiss deine ganze Erziehung und Entwicklung. Weißt du, das ist dieses neue Lernen. Und das ist, was Gott will. Zurück zum Ursprung aller Dinge. Der reiche Jüngling kommt zum Heiland und sagt, was muss ich tun, um das ewige Leben zu haben? Und der Herr Jesus sagt, die Gebote halten. Er war ja Jude. Du sollst die Gebote halten. Dann sagt er, das mache ich schon von Anfang an. Vater und Mutter ehren, das mache ich sehr gründlich. Und dann sagt er, verkaufe alles, was du hast. Und genau da fängt es an. Fang bei Null an, verkaufe alles, was du hast, verschenk alles den Armen und dann komm und folge mir nach. Das ist Bekehrung. Verkaufe alles, was du hast, löse dich von allem, was du hast, gib alles auf, was du hast und fang an, mir nachzufolgen. Weißt du, Gott wird dir diese Dinge zurückgeben. Glaub mir, weißt du, Gott gibt die Dinge zurück, aber du musst sie erstmal loslassen. Und dass du sagst, das nehme ich nicht mehr ernst. Menschen, die wieder Kinder werden, denen gehört das Himmelreich. Kinder haben nichts. Frag, was so ein Kind, so ein kleinen Bambino, was das hat, hat gar nichts. Papa und Mama, mehr nicht. Kinder plagen sich nicht. Sie wissen, für uns sorgt Papa und Mama. Das ist Kindsein. Mein Gott sorgt. Mein Gott wird mir helfen. Mein Gott wird mir beistehen. Jesus sagt über die Kinder, Menschen wie sie, ihnen gehört das Himmelreich. Menschen, die so sind wie die Kinder, denen gehört das Himmelreich. Und Kinder, weißt du, kann man noch erziehen, Kinder kann man noch schulen, Kinder kann man noch prägen, Kinder kann man noch gestalten und formen. Denen gehört das Himmelreich. Kinder kann man noch in die Schule schicken. Die wissen noch nicht alles. Verstehst du? Und die lernen noch. Die, die Gott als Vater kennen, weißt du, die reagieren auf Gott. Die wissen, das ist mein Vater, ich bin bei ihm geborgen. Sein Wort ist mir vertraut. Der verlorene Sohn, Vater, ich will dein Tagelöhner. Sein Vater sagt, nein, 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 du bist jetzt mein Sohn. Komm, du kommst zum Ursprung zurück. Er ist wieder Kind geworden. Vater, ich will dein Tagelöhner sein. Und Vater sagt, nein, du bist mein Sohn. Dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er ist nach Hause gekommen. Zum Ursprung zurückzukehren ist wieder nach Hause kommen. Da, wo du hingehörst, bei Gott. Zum Vater. Da, wo deine Wiege stand. Da zurückkommen, zu deiner Heimat, zu deiner Gemeinde, da, wo du groß geworden bist. Verstehst du? Ich werde nicht vergessen, als ich nach München mal zu der Gemeinde, wo ich getauft worden bin, hingefahren bin, dann stand ich vorne am Taufbecken, der hat auch gerade zufällig Taufe, und habe gesagt, hier ist euer Vater begraben worden. Da, in diesem Wasser ist er begraben worden. Und es war für mich eine Erinnerung. Und ich freue mich über die Gemeinde, die mich aufgenommen hat. Ich kam zu spät zur Taufe. Was heißt zu spät? Ich war gar nicht angemeldet. Aber die haben mich noch drangenommen. Und dann diese Liebe. Und auch die Gemeinde, wo ich nachher später in Bayern dazugehörte. Diese Gemeinde war eine liebe, nette Gemeinde. Ich war der einzige Jugendliche in der Gemeinde. Verstehst du? Das ist schon eine harte Sache. Laute Omis und Opis. Verstehst du, und lauter, wenn so ein Gebetskreis war, weißt du, da war nichts alles, aber weißt du, ich wurde aufgenommen wie ein Bruder in Christus. Und das war meine geistliche Heimat. Dort habe ich meine Gehversuche gemacht. Dort habe ich meine Experimente gemacht, meine Fehler gemacht. Und dort habe ich die Liebe Gottes erfahren. Mein Chef war der Älteste in der Gemeinde. Weißt du, und ich habe ihn beklaut. In aller Liebe. Aus deiner Firma, die ganze Werkzeuge organisiert. Verstehst du, und ich musste ihm bekennen. Und sagen, guck mal, ich habe das aus ihrer Firma alles genommen und er hat es angeguckt, nur ein paar bestimmte Sachen zurückgeben und alles andere kann ich behalten. Und er hat mir nie schief angeguckt. Er hat mir das Abendmahl gegeben, hat mich lieb gehabt und hat mir geholfen, weil er helfen konnte. Ich bin dankbar für die Liebe, die ich erfahren habe in der Gemeinde. Ohne die Gemeinde wäre ich nie was geworden. Und Geschwister, wir brauchen die Familie Gottes. Das Zuhause, wo unsere Wiege stand, wo wir glücklich waren. wo wir Christus begriffen haben, wo wir die ersten Glaubensschritte gemacht haben, wo wir das ABC beigebracht bekommen haben, wo man mich angenommen hat. Wo, und weißt du, nachher, wenn du woanders hingehst, da bist du einer, der von woher kommt. Nein, dort bist du zu Hause, wo du wiedergeboren wurdest, an der Quelle. Da ist die echte Liebe, dort ist Gott real. Such das Echte. Such da, wo echte Liebe ist, wie Søren Kierkegaard geträumt hat. Ich suche eine Gemeinde, ich träume von einer Gemeinde, die so und so und so ist. Das Echte. Weißt du, das Frische, das Lebendige, das Bleibende, echtes Feuer. Nicht die Schüren jetzt, wir sollen lauter beten, länger beten. Nein, Gott wirkt nicht, wenn wir länger beten und lauter beten oder wie auch immer oder leiser beten. Gott wirkt, wenn wir mit dem Herzen reden. Zu Gott. Echtes Leben aus Gott. Echtes Brot, wo wir wirklich satt werden, wo wir wieder Gott begegnen. Frisches Wasser für die Seele, das ist, was wir brauchen für unser Leben. Echtes, bleibendes, lebendiges, frisches Wasser. Und dieses frische Wasser gibt uns Kraft. Elia hat diese Speise genommen, das Gott ihm serviert hat, aus der Höhle heraus. Und in dieser Kraft ging er 40 Tage, 40 Nächte. Und er marschierte, bis er zum Berg Gottes kam und Gottes Gegenwart erlebte. Zurück zum Ursprung, zum Berg Gottes. Und Gott hat noch eine Verabredung mit dir. Wie mit Moses. Ich will dich dort treffen, in Sinai. Auf diesem Hügel, auf diesem Berg. Lass uns aufstehen und lass uns in die Gegenwart Gottes gehen. Halleluja, preis Gott, komm doch zur Quelle, komm doch zum frischen Wasser, zur echten Liebe, zum echten lebendigen Glauben. Wir möchten wieder zurück und ich sehne mich. Weißt du, ich kam nach Berlin mit einem Anliegen und das war der Wunsch, warum ich nach Berlin gekommen bin. Ich habe in Heilbronn alles gehabt in der Gemeinde, was ich wollte und was ich brauchte. Ich habe alles organisiert und geplant, aber ich war in der Midlife-Krise. Ich wollte wieder meinen alten Gott kennenlernen, wo ich über jedes Stück Brot bitten muss, wo ich über die Führung bitten muss, wo ich nicht weiß, wie es weitergeht. Aber Gott war reell und ich wollte wieder diesen reellen Gott erleben. Weißt du, man kann Gott verlieren, wenn alles organisiert und alles geplant und verplant ist, umgeplant ist. Da verlierst du die Gegenwart Gottes. Aber ich wollte wieder den alten Vater kennenlernen. Meinen Vater, der für mich sorgt und den ich anrufen kann und wo ich ihn um Hilfe bitten kann. Den wollte ich kennenlernen. Und den wünsche ich, dass du auch diese Sehnsucht in deinem Herzen hast. Ich will nach Hause zu meinem Vater. Nicht sterben. Nach Hause Gott begegnen. Das ist das, wozu dich einlade. Gott möge uns segnen. Wir singen ein Lied und nehmen